4. Schnurgerade verliert sich die Straße in unabsehbarer Ferne am Horizonte. Rechts und links ist sie von einer starken, bis zur halben Manneshöhe aufgeführten Mauer eingefasst. Nachdem der Wagen die Abfahrtsstation verlassen hat, verengt sich die Straße alsbald derartig, dass nur zwei Wagen nebeneinander fahren können. Eine schmale Erhöhung trennt den Weg in zwei Hälften, rechts für die Abfahrenden, links für die zurückkehrenden Wagen. In Entfernungen, die etwa unserem irdischen Kilometer entsprechen mögen, sehe ich rechts und links abwechselnd Wächterhäuser. Diese sind mit Soldaten bewohnt, die jeden Wagen, namentlich die von der Station kommenden, scharf beobachten. Die Wächter sind mit langen Spießen bewehrt, die solche Insassen eines Wagens, die nicht mit einem Schilde gekennzeichnet sind, wie es Upal und der Beamte trägt, trotz der schnellen Fahrt niederstoßen würden. Außerdem sind Fallgatter an jedem Wächterhause angebracht, durch welche die Fahrstraße schnell abzuschließen möglich ist. Mittels eigentümlich geformter, an hohe Masten hinaufgezogenen Signalfiguren sind die einzelnen Wachtposten imstande, sich gegenseitig zu verständigen. Sollte ein Flüchtling auch glücklich bei einem Hause vorbeikommen, diese Signale setzen bei dem nächsten Wächterhause seiner Fahrt ein Ziel. Die errungenen Schätze werden auf solche Weise sicher zu der fernen Hauptstadt des Königs geleitet. Keine Möglichkeit, sie unbemerkt vorzuschaffen. Aber auch keine Möglichkeit, für die zahlreichen Arbeiter unbemerkt zu entschlüpfen. Denn auf den einengenden Mauern patrouillieren Soldaten. Man sieht es ihnen an. Diese kennen kein Erbarmen. Schweigend geht die Fahrt der Hauptstadt zu. Der Beamte hat seine ganze Aufmerksamkeit auf die Führung des Wagens gerichtet. Upal hängt seinen Gedanken nach und ist augenscheinlich jedem Gespräch abgeneigt. Der Weg fängt an, Windungen zu machen. Bald sind Steigungen zu nehmen, bald Gefälle mit sausender Geschwindigkeit zu überwinden. Die Mauer rechts und links wird immer höher und lässt keinen Ausblick auf das abgeschlossene Land vom Wagen aus mehr zu. Die Straße geht jetzt durch bewohntere Gegend. Zwar sieht man in nächster Nähe keine Wohnstätten, doch in einer gewissen gleichmäßigen Entfernung beginnen oftmals die Spuren menschlicher Tätigkeit aufzutauchen. Bebaute Felder und Wohnhäuser in der Art, wie sie bei uns im Morgenlande gebräuchlich sind. In nächster Nähe dieser Staatsstraße darf niemand anbauen. Nicht einmal in die Nähe darf sich ein Bewohner wagen. Sein Leben wäre verwirkt. Am Horizonte taucht eine Stadt auf, das Ziel der weiten Fahrt. Nach unserer Zeit mag diese etwa 2 Stunden gedauert haben. Jedoch wurde dabei eine Strecke zurückgelegt, mindestens noch einmal so weit, als es in derselben Zeit ein Erden-Expresszug vermag. Die Gegend ist herrlich, die Stadt ist imposant, sie liegt an einem breiten Fluss und breitet sich teilweise terrassenartig auf einem sanft aufsteigenden Gebirgsausläufer aus, umgeben von einer gewaltigen Mauer. Eine wunderbare Burg erhebt sich auf einem Hügel inmitten der Stadt, die Königsburg des mächtigen Herrschers. Alles sieht so irdisch, verwandt und doch fremdartig morgenländisch aus. So mögen die Heimstätten der alten Babylonier ausgesehen haben. Vielleicht sehe ich vor mir eine Art Kopie des alten Babylon, in der ein Nebukadnezar thronte, nicht minder gewaltig, gefürchtet und verworfen, wie er es war. Der Wagen fährt jetzt in eine überwölbte Halle an der Stadtmauer ein und hält. Zyklopisches Mauerwerk türmt sich ringsumher. So viel der erste Blick es zu überschauen vermag, befindet man sich in einer wohlverwahrten Festung, die jeder Gewalt zu trotzen vermag. Es ist das Schatzhaus des Reiches, wohin alle Schätze fließen, die draußen gewonnen werden. Zahlreiche Menschen sind hier beschäftigt, ein lebhaftes Getriebe zeigt sich überall. Mich interessiert die Kleidung, die ähnlich der uns bekannten altgriechischen Tracht in einer kurzen Tunika bei den Arbeitern besteht. Die höheren Beamten tragen außer dieser noch Mäntel. Die Füße werden durch hohe geschnürte Stiefel geschützt. Upal und der Beamte sind jetzt in das Innere getreten. Er dankt seinem Begleiter und wendet sich einer Türe zu, auf die derselbe hingewiesen hat. Er öffnet und gelangt in einen weiten Raum, in dem viele Männer sitzen, augenscheinlich mit Schreiben beschäftigt. Der obere dieser Schreibstube nimmt die Papiere ab, welche Upal überreicht, und heißt ihn warten. Es dauert lange, bis er wiederkommt. Nun führt er ihn in ein anderes Zimmer. Upal ist allein. Keine Veränderung in seinen Zügen zeigt irgendeine Erregung. Er ist still in sich gekehrt, nur das Auge blitzt manchmal verstohlen auf. Doch zähmt die eiserne Willenskraft des Mannes jede verräterische Regung. Ein Diener tritt ein und fordert ihn auf, zu folgen. Er führt ihn in ein Gemach, in dem mehrere hohe Beamte dieses Schatzhauses sitzen, die ihn interessiert betrachten. Sie reden ihm ermunternd zu. Der Vorsitzende dieses Rates kündigt ihm nochmals volle Freiheit an und händigt ihm eine Anzahl Papiere aus. Zuletzt mit besonderem Nachdruck ein Dokument, das Upal berechtigt, bei den Königskassen die große Summe zu erheben, die ihm als Finder des Orosteines gebührt. Upal ist jetzt reich, sehr reich. Es wird ihm eingeprägt, gewärtig zu sein, jeden Tages zum König gerufen zu werden. Er stimmt dem zu, beteuert seine Bereitwilligkeit und wird entlassen. Ein Diener führt ihn hinaus, einen langen Gang entlang. Jetzt steht er wiederum an einer Tür, die in mir unbekannter Schrift eine Inschrift trägt. Er öffnet. Es ist eine Kasse, ein gewölbter Raum, abgetrennt durch eine Mauer mit kleinen Fenstern. Hinter jedem sitzt ein Mann. Upal reicht bei einem Fenster seinen Schein hinein und erhält eine Anzahl Beutel, die er in sein Gewand verbirgt. Einen Beutel öffnet er. Er ist gefüllt mit schmalen, viereckigen, weißen Platten. Jede trägt ein Zeichen. Es ist das gemünzte Gold von Malona, das zu erringen er sein Leben mehr als einmal eingesetzt. Ich muss lachen. Diese Steinchen sind also Geld. Geld, wie bei uns. Was ist ihr Wert? Worin liegt er? Ja, worin liegt denn der Wert unseres Goldes? Ist es nicht auch ein Phantom, eine Einbildung, die uns vorgaukelt, unsere Münze habe Wert? Würde man hier dieses Geld bewerten, würden wir für die viereckigen Steinchen nur eine Brotkrume erhalten. Was wir bewerten sollten, die redliche, nützliche Arbeit, ist längst von dem selbstgemachten Götzen des Geldphantoms verschlungen worden. Der Schein, die Einbildung, siegte und schuf die Schätze, welche der Rost und die Motten fressen. Upal hat sich aus der Kasse entfernt, und ferner zwingt mich eine magische Gewalt, ihm zu folgen. Er tritt jetzt aus dem mächtigen Gebäude hinaus und sieht sich innerhalb der Stadtmauer vor einem freien Platz, den er schnell überschreitet. Tief atmet der Mann auf. Unwillkürlich fasst er nach dem Schatz in seinem Gewande, wirft noch einen Abschiedsblick auf das Gebäude, das er verlassen, und eilt schnellen Schrittes durch die Gassen der Vorstadt, in der er sich bald befindet. Eigenartig gebaute Häuser sehe ich überall. Ich kann sie nur mit denen des Morgenlandes vergleichen. Flache Dächer wie dort, jedoch sind sie durchgängig mit herrlich blühenden Pflanzen bedeckt, wie schwebende Gärten der Semiramis. Die Fenster sind hoch und weit, man sieht durch diese in luftige Räume. Vorhänge verhüllen viele Fensteröffnungen. Glas scheint hier unbekannt zu sein, wohl aber sehe ich überall Rollvorhänge von einem durchsichtigen, festen, mir unbekannten Stoff, der die Dienste der Glasfenster zu versehen scheint. Die Häuser sind nicht zu vielstöckigen Kasernen erbaut, sondern nur zwei Stockwerke hoch, lang gedehnt und meist mit Seitenflügeln versehen, die einen Garten einschließen. Milde Luft weht überall. Die Menschen, die ich sehe, sind alle sehr muskulös, stark gebaut und groß. Es muss das der Eigenheit dieses Planeten entspringen, deren physikalische Eigenschaften doch andere sein müssen als die unserer Erde. Schon infolge seiner größeren Entfernung von der Sonne und verschiedenen Umdrehungszeit. Mir fällt jetzt auf, dass die Atmosphäre hier eine dichtere zu sein scheint. Der Luftdruck ist größer. Ich werde das später zu erforschen suchen, denn mich interessiert es, tiefer einzudringen in die Geheimnisse des Weltalls, die sich mir eröffnen.